Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen zum Gottesdienst von meiner Seite. Und wir hätten heute einfach weiterreden über das, was Jesus Christus hat angefangen machen. Weil wir sind ja jetzt tatsächlich so weit, dass wir beim achten Mal dazu kommen, dass die Dienste mal von Anfang an haben. Wir wollen wirklich miteinander jetzt den Anfang von Jesus im Dienst miteinander anschauen. Jesus ist das Laufen. Wir haben die Versuchung angeschaut. Die Versuchung war etwas Interessantes, um zu erkennen, okay, sie war sehr, sehr menschlich. Und hat uns, glaube ich, vielen Orten doch wiedererkennen. Die Versuchung Jesu war so typisch gewesen, und wir haben sehr viele Parallelen gefunden zum 1. Mose 3, wo es um die Versuchung des Menschen ging. Sehr, sehr ähnlich. Und jetzt ist die Versuchung vorbei. Wir haben diese Art von Versuchung. Und Jesus ist einfach an ein Hochzeitsfest eingeladen. Er hat keine Mission, er hat eine Vision, aber keine Mission. Er hat nicht einen grossen Plan, jetzt an einem Hochzeit irgendwie irgendwelche Stricke zu verreissen, sondern er ist einfach Gast. Und das werden wir mal zusammen lesen, was da passiert ist. Und dann werde ich ein paar Gedanken mit euch teilen über die Abschnitte. Und meine Frau hat ein paar andere super Gedanken, die ich auch gerne teilen mit euch über die Abschnitte. Johannes 2, Vers 1. Ich lese mal die erste Stelle. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da, Jesu aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach der jüdischen Sitte und jedem gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser und sie füllten sie bis oben an und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten sie ihm. Als aber der Speisemeister Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener wussten es, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie trunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Er ist gestartet zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger und sie blieben nur wenige Tage dort. Ich bin ziemlich sicher, Jesus Christus hat sich den Dienst Anfang anders vorgestellt gehabt. Sonst würde er nicht auf eine etwas spezielle Art und Weise ihrer Mutter begegnen. Es gibt aber noch andere Lesarten, die etwas freundlicher tönen, wenn man das Wort entsprechend so genau auch etwas mehr versteht vor dem Hintergrund. Jesus einfach wollte sagen: Mama, es ist noch nicht so weit. Warte noch. Das ist das, was er gesagt hat. Und ich finde es interessant, die Mutter lost und nicht lost. Mutter gehört ihnen und das Einzige, was sie macht, sie sagt den Diener, macht einfach, was er sagt. Ja, aber er hat doch gesagt, es ist doch gar nicht die Zeit. Sie ist einfach eine Mutter. Und Mutter, Mütter und auch Väter übrigens, sind nicht verpflichtet auf das zu hören, was ihre Kinder sagen. Und das ist etwas, was mich immer wieder fasziniert, wenn ich so ein bisschen umschaue, wie viele Mütter und Väter auf ihre Kinder hören, die nicht so alt und vor allem nicht so weise waren wie dieser Sohn hier. He? Und diese Mutter, die hört nicht. Warum um alles in der Welt sollten die Mütter und Väter auf das hören, was ihre 10- bis 25-jährigen Kinder sagen? Jesus ist 30 hier. Und die Weisheit von Jesus und von uns lässt sich nicht vergleichen. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Es ist nicht so schwierig. Geh verlassen auf eure Eltern, Donnerwetter. Nein, ich finde es so interessant, ist mir aufgefallen, so ein spannendes Nebenelement. Die Mutter hat nicht gelöst, sondern hat einfach weitergemacht. Warum denn? Was ist denn der Grund gewesen? Was ist das Problem, wenn der Wein ausgeht? Ist ja gut, er wird nicht mehr besoffen, oder? Es ist ein bisschen anders. Wir sind hier im Vorderen Orient, wir reden von Gastfreundschaft und wir reden von einer Hochzeit, die normalerweise eine gute Woche geht. Und wenn der Wein ausgeht, ist das eine absolute Katastrophe und zutiefst ehrverletzend. Mega schlimm. Das ist wirklich eine Krise. Und zwar eine richtige Krise. Und das hat Mama gewusst. Jesus hat es auch gewusst. Dem nichts nicht. Und er hat gesagt, da müssen wir jetzt helfen. Und es ist nicht darum gegangen, dass die Mutter jetzt gedacht hat, jetzt macht Jesus ein Wunder und macht aus Wasser Wein. Sondern sie hat gedacht, Jesus hat sicher eine gute Idee, wenn wir zu Wein kämen. Das ist wichtig. Was dann passiert ist, ist nicht das, was die Mutter erwartet hat. Aber sie hat gewusst, mein Sohn hat sicher eine gute Idee. Und darum hat sie gesagt, macht das, was er sagt. Und dann macht er etwas. Und beim Lesen ist mir das einfach so eingefahren. Vers 6. Es stand aber dort 6 Steine in Wasserkrüte für die Reinigung nach der jüdischen Seite in irgendein. Ja. Wie viel war es? 6 Putzkessel. 6 Putzgefäße sind durchgestanden. Platz zwischen 70 und 100 Liter. 6 Gefäße für die Reinigung. Und ich weiss nicht, irgendwo fängt man einfach vieles an aufzugehen. Was das Gleichnis für eine unglaubliche Bedeutung hat, wenn man es ein bisschen verstehen will. Was macht Jesus aus dem Reinigungswasser? Er macht Wein daraus. Ja, was ist denn mit dem Wein? Was hat mit dem Wein? Was ist der Wein für eine Symbolik, wenn es ums Leben Jesu Christi geht? Hä? Der Wein im Abendmahl symbolisiert das Blut. Und was ist das Blut? Das Blut macht uns rein von aller Sünde. Er macht mit Reinigungsgefäß der Wein zur Ehre für den Bräutigam und macht Wein, wo schlussendlich das symbolisch, was seine Reinigung für uns symbolisiert, wo wir jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, darauf zurückgreifen. Zu unserer Reinigung. Reinigung, wer sagt das? Ich sage das. Nein, ich sage das nicht. 1. Johannes 1,9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist treu und gerecht, dass er uns von den Sünden vergibt und reinigt uns vor aller Ungerechtigkeit. Okay, da steht aber noch nichts von Blut und Reinigen. Also Hebräer 9, 22 bis 28 haben wir im Männerbibelstudy, haben es wieder verpasst und Nikositätschi-Patch, gerade letzte Donnerstag gelesen. Wie selber die Schuld, sag es einfach. Und es wird fast alles mit Blut gereinigt nach dem Gesetz und ohne dass Blut ausgegossen wird, geschieht keine Vergebung. So also muss die Abbild der himmlischen Dinge gereinigt werden. Die himmlischen Dinge selber müssen bessere Opfer haben als jene. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht ist und ein Abbild des wahren Heiligtums ist, sondern in den Himmel selbst, um jetzt zu erscheinen vor dem Angesicht Gottes für uns. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alle Jahre mit fremdem Blut das Heilige ins Heiligtum geht, sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt. Nun aber am Ende der Zeiten ist er ein für alle Mal erschienen, um durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünde viele wegzunehmen. Zum zweiten Mal erscheint er nicht der Sünde wegen, sondern zur Rettung derer, die ihn erwarten. Seht ihr's? Versteht ihr's? Reinigung. Reinigungsgefäß wird zu Wein, der Wein, Symbol für Reinigung von Blut Jesu Christi. Man kann sagen, es ist weit hergeholt. Ich glaube es nicht. Der Herr spricht immer wahnsinnig mehrschichtig. Und wenn man will, kann man es hören, und wenn man nicht will, kann man es nicht hören. Das ist völlig in Ordnung. Mir hat es extrem angesprochen. Habt ihr das Gefühl, ihr habt schon eines gelesen? Fragt mich, wenn ich es schon gelesen habe. Und gleich hat es mich spannend gedacht, all das, was mir dann plötzlich aufgefallen ist von dem her. Aus Reinigungsgebinde wird Wein in einem riesigen, grossen Mass und es ist ein Symbol von Reinigung, von dem, was Jesus Christus da hat. Oder? Und schon ist das erste Wunder, das er gemacht hat. Und was ist für ein Wunder? Ein Wunder zu der Freude der Menschen, oder? Definitiv. Tragur schreibt ganz gut in Sprüche 30. Geht wie der traurigen Seele, damit es noch ein bisschen besser geht. Also wie ist nicht, dass es ihm trüb geht, sondern dass es ihm glücklicher geht. Das ist ganz klar die Idee. Man kann so übertreiben und dann geht es ihm völlig unglücklicher und am nächsten Tag immer unglücklicher und am nächsten Tag auch wieder. Das ist nicht die Lösung. Aber prinzipiell sind so viele Leute da, ich habe kein Problem gesehen. Das Opfer ist ein Opfer zur Freude der Menschen. Das erste Wunder ist ein Wunder zu der Freude. Und auch das ist Prophetik. Jesus Christus ist der, der die perfekte Freude geben kann. Es gibt nichts Besseres als das. Und der Paulus schreibt der Römer ganz interessant, jetzt werde ich ein bisschen trinken, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Freude. Ein Herr, sein Ziel ist, dass wir Freude haben. Und zwar richtige Freude. Hier ist mal von ersten Anfang mit einer einfachen Freude, oder mit ein bisschen Wein, ist auch nicht schlecht. Aber die Freude, die der Herr schenkt, die ist sensationell. Und so ist es mega spannend, was für ein Wunder es eigentlich ist zum Anfang, oder? Und was auch noch interessant ist, auch bei diesem Wunder, Jesus macht keine halben Sachen. Der Dings kommt, der Speisemeister kommt und sagt, Mano, was ist das für ein ungewöhnliches Vorgehen, zuerst der Schlecht und dann der Gute Wein? Das heisst etwas über die Qualität von diesem Wein. Jesus macht keine halben Sachen, ganz, ganz wichtig. Ja, das sind so mal ein paar Gedanken von mir. Anfang mal zuerst zu dem und jetzt hat meine Frau noch ganz viele andere Gedanken. Zu dem und zum nächsten Abschnitt, den wir noch miteinander anschauen wollen. Und ich mache dann auch noch ein bisschen weiter.
Hallo zusammen. Genau, der Johannes. Jetzt haben wir ja meistens vom Lukas gehabt. Der Johannes war ein Jünger von Jesus gewesen. Und er hat, das ist doch mir noch wichtig, das merkt man jetzt auch hier im Text, er hat die Geschichte erst viel später aufgeschrieben. Er war mit Jesus unterwegs, hat mit Jesus geschwätzt, hat Jesus wirklich gut gekannt, persönlich. Sein Name, das ist mir auch interessant, kommt im Johannesevangelium fast nie vor. Matthäus, Markus, Lukas schreiben immer den Johannes. Und der Johannes selber nennt sich immer wieder vom Jünger, der Jesus liebte. Einfach so, er hat das später aufgeschrieben. Und warum hat er es aufgeschrieben? Im Johannes 20, 31 heisst es, diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Darum hat er es aufgeschrieben, damit wir glauben können. Genau. Die Hochzeit Kanaan. Hochzeitsfeier, der Wein geht aus, eine peinliche Angelegenheit. Und das ist im 2.11, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das ist doch so wichtig, es haben denn nicht einfach alle geglaubt. Ich weiss nicht, was für Spekulationen das rum sind, von wo jetzt die 600 Liter Wein vorgekommen sind. Vielleicht haben die Leute gar nicht gehört, dass der Wein ausgegangen ist, teilweise haben sie gehört. Aber es ist wirklich richtig, es haben nicht alle geglaubt. Man hat es gesehen, man konnte es anlängen, man konnte den Schluck nehmen, aber es haben es nicht alle geglaubt. Aber die Jünger haben es geglaubt. Und darum heisst es, Gottes Herrlichkeit kommt auf die Erde. Ich glaube, mit dem ersten Zeichen zeigt Jesus jetzt von etwas Neues an. Jesus zeigt seine wahre Identität. Hier muss man merken, man konnte schon vorher können merken. Schon als er dann mit 12 im Tempo, hat man sagen, das ist ein mega überbegabtes Kind, als das so diskutieren kann, was auch immer. Man hat es merken, wenn man wollte. Aber hier passieren jetzt wirklich Sachen, die ja, nicht mehr sein kann. Ich merke, wie Jesus zeigt hier seine Identität. Er zeigt einfach, hier, ich bin der Sohn vom lebendigen Gott. Ich kann aus Wasser Wein machen. Und ja, es ist vielleicht einfach ein Weinwunder. Man kann sagen, ja, also, ja, es ist einfach ein Weinwunder. Und gleich zeigt er, hier, ich bin in der Mitte. Ich helfe und ich mache das, was es braucht. Er hat jemanden aus einer peinlichen Situation gezogen. Und ich glaube, das macht er heute noch. Er ist in unserer Mitte und er hilft. Auch wenn es einfach ein Weinwunder ist. Was auch immer, das wir brauchen. Genau. Jesus, seine Reaktion seiner Mutter gegenüber, hast du schon angesprochen, nicht besonders freundlich, genau. Was geht dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ja, ich glaube, ich weiß es nicht. Es ist manchmal noch schwierig, dass es nicht so ein Spekulieren ist. Aber wenn ich jetzt so die Geschichte anschaue, hier weiss Jesus, jetzt fängt es an. Und wo hört der Auftrag auf? Am Kreuz auf Golgatha. Dann, wenn er sein Leben gibt für die Menschen, um ja, uns unsere Schuld zu zahlen. Durch sein Sterben erlöst er die Menschheit. Und ich weiss nicht, wie fest er hat anfangen wollte, wenn er weiss, wo es endet. Einfach, manchmal denke ich schon, er war ja gleich Mensch gewesen. Uns manchmal die Situation jetzt versetzen, er weiss jetzt, wo es an. Und das ist der Preis, den ich zahle. Genau. Mutter kommt eine rechte Abweisung über. Aber sie zieht sich nicht zurück und ist auch nicht verletzt wegen dem. Das ist auch ganz interessant. Es denke mir auch, jetzt kommt so raus, es ist eine Mutter-Sohn-Beziehung. Es ist nicht so gäbig, wenn die Mütter verletzt sind an ihren Söhnen und sich nachher zurückziehen und nicht mit ihnen reden. Hat Maria nicht gemacht. Das ist auch nicht eine gute Reaktion. Wie reagiert sie? Sie gibt einen weisen Rat. Sie sagt einfach, hört Diener, was er sagt, das macht. Was er euch sagt, das tut. Und hat sie ihre Aufgabe erfüllt. Und ich merke schon, sie hat Jesus gekannt und sie hat mit seiner Barmherzigkeit gerechnet. Wie auch immer die dann ausgesehen hat. Sie hat gewusst, er wird etwas machen. Und es ist das erste Wunder, die Hochzeit. Mir ist nachher schon wie Sinn gekommen, das erste Wunder, die Hochzeit. Und nachher ist mir die Offenbarung gestellt, wie Sinn auch gekommen, die ganz am Ende der Bibel ist. Dort haben wir wieder ein Hochzeit. Es ist wie, ich merke, wie es der Anfang von seinem Dienst war und das Hochzeit der Offenbarung heisst, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönen, reinem Leben. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Wir werden wieder in einer Hochzeit entgegengehen. Ich habe das Gefühl, die wird noch etwas spektakulärer werden wie die 600 Liter Wein. Die waren wirklich schon spektakulär gewesen. Aber dann, wenn die Braut parat ist, die wir dazugehören, das wird ein Hammerfest sein.
Mhm. Willst du weitermachen? Ich mache nachher oder soll ich weitermachen? Und dann müssen wir mach ihn, du wieder. Ja, so. Du musst den Text lesen. Genau.
Ich gehe jetzt wieder und komme dann wieder.
Du kannst auch bleiben, du kannst machen, wie du willst. Ist gut. Feel free. Ja, ist gut. Also, dann lese ich den Text lesen. Das ist gut. Mir gefällt das der Gang hier. Ja, aber nicht lang. Kannst du in 2 Minuten wieder raufkommen oder 3?
Nein, du kannst zuerst.
Soll ich jetzt noch ein bisschen reden? Also gut. Also, oh, dann lese ich noch ein bisschen reden zuerst. Genau. Genau. Ah, das gefällt mir so gut. Jo, also. Das erste Wunder. Und dann geht es weiter. Und dann kommt ein interessanter Abschnitt. Ein äußerst spannender Abschnitt, wo sich Theologen darüber streiten, ob es jetzt die gleiche Szene ist in den anderen 3 Evangelien, einfach zu einem anderen Zeitpunkt aufgeschrieben. Es spielt auch nicht so eine Rolle. Einfach mega spannend, schlussendlich in allen 4 Evangelien kommt die Temporeinigung vor. Eine Situation, wo es darum geht, dass sie zum Passa, wie üblich, auf Jerusalem aufgehen. Und dort passiert dann etwas, etwas ganz Spezielles. Wenn das lesen, 2. Johannes 2, 13 bis 25. Und das Passafest der Juden war nahe, und Jesus zog hinauf nach Jerusalem, und er fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften, und die Wechsler, die da saßen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern, und schüttete den Wechseln das Geld aus und stieß die Tische um, und sprach zu ihnen, die Tauben verkauften, trag das weg und mach meines Vaters Haus nicht zum Kaufhaus. Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Dann antworteten nun die Juden, sprachen zu ihm, was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du das tun darfst? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist in 46 Jahren erbaut worden, du wirst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete vom Tempel seines Leibes. Als er nun auferstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Als er aber in Jerusalem war, beim Passa, glaubten viele in seinen Namen, die er Zeichen sahen, die er tat, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gäbe vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Interessanter zweiter Abschnitt. Warum es Johannes nicht abpositioniert hat, vielleicht ist es passiv, vielleicht hat er etwas anderes damit sagen. Was offensichtlich ist, was ganz, ganz entscheidend ist, Jesus Christus kann es nicht haben, wenn man Gott unehrt. Und sein Tempel verunreinigt. Und dort ist es so gewesen, dass schlussendlich offensichtlich, auf Geheiß sogar von den Pharisäern und Hohepriester, im Vorhof der Heiden, so hat das geheiss, der Bereich, das Wechsler hatte und Händler. Und die haben dann das grosse Geld gemacht. Weil im Passa bist du gekommen, um ein Opfer zu bringen und Tempelsteuer zu zahlen. Und Tempelsteuer konnte man nur zahlen mit dem richtigen Geld. Und Opfer konnte man nur bringen mit guten Viechern. Und dann haben sie mit ganz horrenden Wechselkursen entsprechend Geld eingenommen und die Viecher, die sie mit den Opfern viel zu teuer verkauft und haben natürlich noch allen so ein Opfer gebracht, haben gesagt, das ist aber nicht fehlerlos, gell? Das kannst du nicht opfern. Das war eine richtige Händelei. So eine richtige jüdische Händelei. Und Jesus hat sich wirklich aufgeregt. Zu Recht. Weil dort wäre es darum gegangen, dass die Heiden kommen oder heranbeten. Und bei diesem Machtgeschrei und bei diesem Getue war nichts mit Arbeit. Das hat überhaupt nicht geklappt. Oder? Das hat gar nicht funktioniert von dem her. Oder? Und so hat Jesus nachher entsprechend den Tempelvorhof der Heiden rausgeräumt und hat alle davon gejagt und gesagt, hört, das geht nicht. Und was ich ganz spannend finde, was mir jetzt schon gesagt habe, ich habe wirklich bewusst aufgreifen, Johannes hat das Evangelium deutlich später geschrieben als dem, was passiert ist. Und wenn wir jetzt da gewisse Verse lesen, macht das auch völlig Sinn. Vers 17 heißt: Seine Jünger aber dachten daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. Also das mit den Jüngern, offensichtlich hat es dann schon Jünger dabei gehabt. Aber wir werden das noch genau anschauen. Das ist eine ganz spannende Episode, die etwas über die Jünger und über die Leute aussagt in der Welt. Das ist in Johannes 1, ab Vers 35 bis zum Ende des Kapitels. Wir werden noch einmal die Berufe der Jünger anschauen. Das ist mega interessant auch. Und das werden wir dann noch etwas genauer anschauen. Und dann sehen wir, okay, es hat die Jünger dabei gehabt. Weil das haben wir eigentlich übergangen in dem Sinn. Und das Zweite, was interessant ist, logischerweise, der Vers 22, da schreibst du nicht einfach so, wenn du nur chronologisch erzählst, sondern das deutlich zusammenfasst ist nachher. Als er noch verstanden war von den Toten, dachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte. Und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Die Jünger haben nach der Auferstehung Offenbarungen eins ums andere gehabt. Wie vieles, was Jesus gesagt hat, nachher für sie plötzlich Sinn gemacht hat, nachdem er verstanden ist. Und das sind so Bemerkungen hier, die Johannes macht, wo er sein Evangelium erst etwa 80 oder 85 nach Christus geschrieben hat, etwa 20, 25 Jahre später als die anderen drei Herren. Und dort auch bewusst ganz etwas Spezielles hat reinnehmen. Und die anderen drei Evangelien sind interessant, aber das ist sensationell. Wenn ihr lernt zu schauen, wie die Interaktion von Jesus Christus mit den Menschen war. Johannes ist abartig spannend zum Lesen. Auch hier die Interaktion ist mega interessant. Jesus Christus macht das, weil er merkt, das ist nicht in Ordnung. Und dann kommen die Juden in ihrer Art und die provokativen Fragen und so weiter, die Diskurse, die sind auch nur im Johannes richtig spannend aufgeschrieben, wo er hatte mit seinem Volk. Und er sagt, es ist ja nur bei Johannes die bösen Worte aufgeschrieben, die Jesus den Leuten gesagt hat, die wirklich bösen. Zu denen können wir dann schon noch warten. Und das sagt er dann auch schlussendlich. Sie wollen immer Zeichen und sie wollen immer eine Antwort und wollen immer irgendetwas vom Gesetz irgendwo her wissen. Und ich habe gesagt, was gibt es für ein Zeichen, dass du das darfst tun? Und typisch Jesus, in einer hochprovokanten Art und Weise, sagt er einfach, ich baue den Tempel ab, Christus ist in 3 Tagen wieder auf. Und hinten hat der Tempo etwa 50 Jahre gebraucht, zum Aufstellen.
Und die Leute, hä, aber hallo, 46 Jahre hast du gebraucht und du sagst in 3 Tagen, was bist du für einen?
Und genau die Kontroverse war immer. Weil einer der nächsten Fälle nachher, viele haben geglaubt, die anderen gefunden, was ist das für ein Schwätzer? Jesus Christus ist nie gekommen, um den Leuten zu sagen, was ihnen gefällt. Sondern er ist gekommen und gesagt, ich bringe die Wahrheit aus dem Wort Gottes. Ich bringe das Leben. Und nicht irgend einfach etwas, was den Leuten gefällt, von dem her. Ja. Genau. Ich habe noch etwas, aber jetzt denke ich, ist gut, dass du mal deine Sachen noch stellen kannst.
Ja, der sanfte Jesus kommt hier massiv aggressiv, würde ich sagen. Ja, im Tempo werden Opfertiere verkauft, Geld gewechselt. Eigentlich war es ein Stück weit normal, das haben sie so gemacht, wenn sie dann gekommen sind für das Passa. Und Jesus ist nicht eingekommen und hat gesagt, könnt ihr bitte etwas aufräumen oder überdenken mal eure Prioritäten, sondern hat kurzerhand die Tische gekehrt. Und ja, es war Jesus. Und gleich merke ich, manchmal in unserem Leben braucht es auch das. Egal von welcher Seite. Ja, manchmal kommen wir an den Punkt, wo so jemand den Tisch kehren muss. Oder wir sind am Punkt, wo man den Tisch kehren muss. Wo es nicht heisst, ganz lieb, du doch deine Prioritäten ein bisschen neu aufsetzen und ein bisschen verschieben.
Nein. Donnerwetter! Mach jetzt endlich etwas anderes, jetzt sind alle wieder wach.
Sie haben den Tempo verfehlt, für das, was der Tempo gedacht war. Die Frömmigkeit ist nur hier eine äußere Maske. Es hat nichts mit ihrem Herz zu tun. Die Opfertiere, sie sind völlig am Ding vorbeigegangen. Warum hat man überhaupt geopfert? Warum hat man das Geld gewechselt? Und so weiter. Menschen haben keinen Begriff mehr von den Werten. Das ist doch manchmal heute auch noch. Genau.
Nicht ganz überraschend, hä?
Und der letzte Satz, oder fast der letzte, den er nachher sagt, aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle. Da kam ich auch noch so, ja. Es war einfach Jesus. Spürt ihr ein bisschen, wie bewusst Jesus unterwegs war? Er war nicht einfach lieb und hat allen alles erzählt. Sondern es war ganz klar. Er hat Tische gekehrt, was Tische gebraucht hat, und er hat nichts von sich erzählt, weil er genau wie ihr Herz gesehen hat. Er hat sich nicht gesehen, denn er gesagt, ja, dann erkannte sie alle. Genau. Und im 22, als er nun auch verstanden war von den Toten, dachte seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte. Einfach das Zeichen verstehen die Jünger eben erst nach der Auferstehung, das, was Mark schon gesagt hat. Dass der wahre Tempo Gottes der Leib Christi ist. Und ich merke, noch heute, manchmal eben kann man die Bibel lesen, wir meinen, wir verstehen sie und plötzlich geht ihm etwas auf. Aha. Und ich weiss nicht, wie manches Aha wir mal noch werden haben im Himmel. Die Jünger waren dabei, haben Jesus gehört, konnten ihn anlängen und sie haben es gleich nicht ganz verstanden. Es hat noch so manches Rätsel gegeben. Jesus hat so viel verraten vorab, was dann wird kommen. Und die Jünger haben es nicht gecheckt und nicht verstanden. Und je viel weniger werden wir heute verstehen und checken. Erst später haben sie daran geglaubt. Dann, wo sie gemerkt haben, aha, 3 Tage, aha. Und ich merke einfach, so eine intellektuelle Überzeugung von dem Ganzen reicht nicht. Und ich glaube, das hat der Herr auch wirklich gemeint bei dieser Temporäumung. Ja. Sondern wenn wir merken, hey, wir sind Sünder und brauchen Jesus. Ganz etwas anderes. Später im Lukas ist von einem Zöllner und von einem Pharisäer dreht, die zusammen in den Tempel gehen und beten. Und dort sagt Jesus ganz klar, ja. Der Zöllner heisst es, Er schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Es ist eine Herzenssache. Und Jesus will auch immer wieder eine Herzenssache daraus machen. Und nicht ein Geschäft und nicht irgendetwas. Wir sind so schnell neben dem Ziel. Wo ist dein Herz? Genau. Marc und ich haben uns so überlegt, was würde Jesus sagen, wenn er in die Atlas käme? Welchen Tisch würde er kehren? Die Auktion wäre sicher rausgeht. Nein, welchen Tisch würde er kehren?
Das ist eine gute Einstieg für alles andere, was noch kommt. Bei mir.
Ich könnte noch vorbleiben, könnten wir den Tisch kehren.
Können wir den Tisch kehren? Ja. Soll ich anfangen? Also ich fange. Es ist interessant. Es gibt sicher mehrere Sachen, aber es ist einfach es ist so. Temporeinigung basiert bewusst auf dem Heiligen Sohn Gottes. Der ist wirklich verrückt worden. Er ist verrückt worden, weil einfach etwas absolut nicht gestimmt hat. Und uns hat die letzten paar Wochen etwas anfangen, verrückt zu machen. Alle, die Gäste sind, die trifft es nicht, das ist ganz wichtig. Ihr könnt einfach darüber hinweglassen. Und die anderen, die es nicht betrifft, die betrifft es auch nicht. Und die es betrifft, die soll euch gut zulassen. Es ist so. Wir haben, glaube ich, echt eine coole Church. Also, nicht wegen uns. Und wegen uns. Und wir machen wirklich viel Angebot. Ganz viele Möglichkeiten. Die Leute arbeiten super mit. Der Dienertisch, den lüpfen wir auf und sagen, Halleluja, das hat er voll im Griff. Das ist sensationell. Das ist etwas, was die Leute immer wieder staunen, wie wir das herbringen. Beziehungsweise wie die das herbringen. Finde ich genial. Es gibt aber einen Tisch, der uns die letzte beschäftigt und der hat damit zu tun, dass wir Leute haben, die sich zum Teil schon ab jungen Jahren intensivst einsetzen. Wochen opfern, Geld wegen dem verlieren, weil sie unbezahlte Ferien müssen nehmen. Sie machen Lager, wir nehmen Kinder mit, wir nehmen 40, 50 Teenies mit, wir nehmen 80, 60, 70, 80 Kinder und Teenies mit. Oder wir machen weiss nicht was alles. Und wir haben auf ganz böse, wie wir sind, haben wir nach dem Skilager gefragt, die auch geleitet haben, wer ist gekommen, Danke sagen. Richtig Danke sagen, ist ein Ehepaar. Dankbarkeit ist nicht so gut in unserer Church, wie sie könnte sein. Und wir machen Angebot. Verschiedenste Leute machen Angebot. Und wir haben eine sensationelle junge Generation unter uns. Häufig sagt man, das ist eine Nullbock-Generation. Das ist doch etwas, wo man sagt, das stimmt, das ist so etwas von nichts für unsere Jungen. Ich habe gestern Dings alle Spendenbescheinigungen dürfen unterschreiben. Und dort hat es einen Haufen wirklich junge Leute dabei, die einfach sagen, ich gebe dir Zeit. Junge Leute, gell? Das ist echt eine coole Sache. Unsere Jungen sind nicht null Bock. Und wenn wir ihnen nicht Danke sagen, haben sie plötzlich null Bock. Das ist immer so wichtig. Wir brauchen den Dank nicht, ich will den Dank vom Himmel. Wir kommen auf das am Schluss dann auch noch zu reden, was Jesus gesagt hat, er hat sich nicht offenbart, er hat schon gewusst, warum. Aber ich wünsche mir, dass wir lernen, allen, aber ganz speziell den Jungen Danke sagen. Wenn die Jungen nicht machen würden, was sie machen in unserer Church, es würde ganz viel fehlen. Wie manchmal hat der Mara schon Danke gesagt fürs Worship. Wie viel hat Danke gesagt denen, die gekocht haben, diesen Jungen letztes Mal? Sucht es mal an einem anderen Ort. Sucht es mal. ihr werdet es nicht finden. Ihr müsst weit suchen. Ihr müsst weit suchen, bis die Jungen oder bis sich die Leute grundsätzlich so einsetzen. Und ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Und das ist mega schade. Und mein Ziel für dieses Jahr ist, dass wir den Geiseln auspacken und den Geist von Undankbarkeit aus unserer Church rausbringen. Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Ein uraltes, billiges Sprichwort. Es ist so etwas von wahr. He? Dankbarkeit ist etwas absolut Sensationelles. Und es gibt Leute, die machen es sensationell. Das ist wichtig. Und es ist ganz wichtig, dass die, die das sensationell machen, es wirklich auch hören, dass sie sensationell machen. Oh, habe ich echt zu wenig Danke gesagt. Wir kennen es, wie es ist, die Message ist, gell? Sie kommen fast immer am falschen Ort an. Darum sage ich, es ist so blöd. Aber es ist uns wirklich ein Anliegen. Es ist ein Anliegen. Sind wir eine dankbare Church? Für all das, was wir haben. Und sagen wir einander Danke vielmal. Für das, was wir hier alles dürfen machen. Was wir alles können machen. Ich wünsche mir, dass es etwas ist, wo wir wirklich im Jahr 2022 richtig ergreifen und nicht mehr verlieren. Und dass wir einander Danke sagen für all das, was wir dürfen haben. Allem vor allem Herr. Es liegt nur am Herr. Und ich weiß nicht, wie gut es ist, dem Herr Danke zu sagen. Ich wage jetzt bald, ich bin gut in dem. So böse bin ich. Täglich 3, 4, 5 Mal, ohne nichts. Locker wie nichts. Für all das, was der Herr tut. Das wäre ein guter Anfang. Und das, was wir uns wirklich wünschen, gell?
Genau, jetzt haben wir alles gesagt.
Ja, du kannst aber gerne alles wiederholen. Mit Wiederholung. Der Mensch braucht Wiederholung. Frag mal, der Petrus hat es geschrieben.
Wir haben wirklich ja, Teil wissen, wo ich arbeite. Wir haben vor eineinhalb Wochen ein Mann in Isolationshaft mit Tränen in den Augen gesagt, wenn ich an einem anderen Ort aufgewachsen wäre, wenn ich andere Erfahrungen gemacht hätte, ich wäre jetzt nicht da. Und ich müsste sagen, ja, das stimmt. Wir haben ein Jugendlager geleitet. Ganz viele Junge haben neu angefangen, haben ihr Leben umgestellt. Und es hat mir eine Mutter Danke gesagt. Das ist selbstverständlich. Ihr habt keine Ahnung, was passiert ist in euren Kindern. Sie haben keinen Sex in diesem Lager. Sie haben keinen Alkohol getrunken. Sie sind nicht zum Rauchen überredet worden. Sie haben nicht gekifft. Nicht wegen uns, überhaupt nicht. Noch einmal ist der Marc und ich brauchen den Dank wirklich nicht. Der Herr hat uns so gesegnet. 100-mal mehr für alles, was wir schon gemacht haben im Reich Gottes. Aber Danken schützt vor Wanken. Wenn wir anfangen, dankbar zu sein, macht das etwas mit unserem Herz. Wir haben die Zeit vor Corona. Wie tut der Schweizer wegen seiner Regierung? Ein Perse hat uns genial durch die Zeit geführt. Kann man einem sagen, was er will? Es ist niemand verschossen worden vor dem Bundeshaus. Es sind keine Katastrophen passiert. Niemand hat wirklich Freiheit müssen einbüssen. So eine Maske vor dem Gesicht zu haben, ist keine Freiheitseinbussung. Wer hat Danke gesagt? Du und ich wohnen in der Schweiz. Wir hätten gerade so gut an einem anderen Ort auf die Welt kommen. Das ist doch selbstverständlich, das Recht haben wir doch. Alle anderen, Sack auf den Kopf, Gaddafi-Methoden auf den Esel und weg.
Hat gerade gestern jemand gesagt, oder? Gestern, gell? Ja. Wäre eine Alternative gewesen.
Warum? Von wo hast du das? Von wo hast du den Schweizer Pass? Wie hast du das organisiert vor der Geburt? Wann hast du das letzte Mal Danke gesagt dafür? Ich glaube, es ist etwas, wo wir alle ganz viel Luft nach oben haben. Wem hast du Danke gesagt, dass du heute bist, wo du bist? Es sind manchmal die kleinen Sachen, die jemand dir sagt, er hätte gern. Es sind manchmal die kleinen Sachen, die dir irgendjemand hilft zu einem Neuanfang. Studier mal zurück. Hey, wo hatte ich Wendungen in meinem Leben? Und bist barmherzig mit denen, die es verpasst haben. Oder gar nie die Möglichkeit gehabt haben. Nie die Möglichkeit gehabt von einem SAS-Grundskilager. Ich habe noch einen, gerade wieder drauf, Jugendliche gesehen, die das nicht gehabt haben. Nie die Möglichkeit gehabt haben. Und das ist so ein riesen Unterschied. Und niemand sagt merci. Niemand sieht es. Wir nehmen es einfach als Selbstverständlichkeit, schöpfen wir jeden Tag aus dem Vollen. Und wo der Marc und ich darüber nachher studiert haben, haben wir gedacht, der Tisch würde er herkehren, wenn er hier käme. Wo könnten wir alle sein? So an anderen Ort, ohne ihn. Ich will nicht wissen, wo ich wäre ohne ihn. Sind wir dankbar? Es bringt Segen in unser Leben ein. Wir können nur gewinnen. Es ist so etwas Einfaches. So etwas Einfaches. Schnell Danke zu sagen, schnell Merci zu sagen. Und das ist gemacht mit Worten. Das kostet uns nichts. Ja, doppelt so viel, wie sagt man dem, nicht gerade Reklamationen vor dem Lager gehabt, aber was man ja alles sollte und müsste bei den Kindern, das ist alles gemacht worden. Ist nicht Danke gesagt worden dafür. Einfach so sind wir Schweizer. Ich merke, das habe ich auch in meinem Herz. Wir sagen vorher schon, was dem muss recht laufen, aber nachher ist es klar doch. Sind wir dankbar. Und es schützt vor Wanken.
Es ist nicht ein Church-Problem. Es ist ein Schweizer-Problem. Aber der Schweizer ist auch nicht unbedingt der Diener. Und das haben wir hergebracht. Also, werden wir dankbar. Weil wir haben so viel Gutes bekommen. Und ich glaube, es ist wirklich, wirklich gut, wenn wir uns dort steigern. Ich liebe unsere Church. Ich habe euch alle extrem gern. Mein Auftrag ist aber nicht, euch den Bauch zu pinseln. Mein Auftrag ist, dass ihr heiliger werdet. Und das ist nicht mit Bauchpinseln gemacht. Und ab und zu muss ein Tisch kehren. Und heute haben wir einen Tisch müssen kehren. Das ist kein ZS. Das ist eine Option zum Wachsen. Das ist wichtig. Es ist wirklich wichtig, dass ihr es richtig versteht. Dankbarkeit ist etwas Sensationelles. Und es tut allen gut, dem, was es gibt und dem, was es bekommt. Wer hat gern, wenn man ihm Danke sagt? Das ist auch richtig so. Das soll so sein. Das ist etwas, was gut tut. Das tut gut. Das soll so sein, unbedingt. Danke sagen. Und wie gesagt, diverse machen es sensationell. Absolut. Wir kennen euch ein bisschen. Jesus hat die Leute auch kennt. Und darum hat er gesagt, wir machen jetzt nicht das gleiche, das Glück gehabt. Ich sage nicht, wer ich bin. Sagt sie, ich offenbare mich euch nicht. Weil ich ganz genau weiss, wie ihr seid. Und es ist interessant, auch in diesem Minnen etwas anderes, wo schlussendlich der Paulus so intensiv aufgreift in diesem Zusammenhang. Der Paulus entsprechend auch wahnsinnig viel gemacht hat und ständig nur an Karre gefahren wurde. Die Dankbarkeit hat auch immer Rolle gefällt. Und Jesus hat genau gewusst, er hat das so gut gesagt, der Paulus hat auch begriffen, er bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gäbe vom Menschen. Oder er bedurfte nicht, dass jemand Zeugnis gäbe vom Menschen. Paulus schreibt folgendes im 2. Korinther 10, 18. Denn nicht der ist bewährt, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt. Das hat Jesus Christus permanent vorgelebt. Er hat gesagt, es kommt noch manchmal nachher. Ich mache das, was mein Vater sagt. Und wenn mein Vater sagt, ich bin der Sohn Gottes und ich bin gut unterwegs, dann ist mir so etwas von Länge breit, was die sagen. Er hat die Empfehlung vom Vater wollen. Was sagt der Paulus hier? Welche Empfehlung? Welche Empfehlung zählt? Nicht die von mir. Ich kann euch noch so rühmen. Nützt überhaupt nichts. Wenn der da oben sagt, gut gemacht, liebe Tochter, lieber Sohn, dann hat er die Empfehlung bekommen. Und die suchen wir. Nicht wegen der Empfehlung, sondern weil wir weiterkommen. Der Vater will uns empfehlen. Er hat uns so gern, das ist seine Absicht. Er will uns empfehlen. Er will uns rühmen. Well done, good and faithful servant. Das sagt er extrem gern. Mit dem ist er überhaupt nicht knausrig. Im Gegenteil, jedes Mal, wenn er kann, sagt er es. Und wenn wir lernen, Danke sagen, wird er dort ganz sicher sagen, well done. 100 Pro. Wir sind Menschen, die den Herrn kennen. Und ich will nicht, dass wir Menschen sind, die Jesus sicher ist und sich nicht offenbaren will. Im Gegenteil. Ich will, dass wir Menschen sind, die sich Jesus Christus so tief offenbart. Hier hat er nicht wollen. Aber bei den Jüngern, und wir gehören zu den Jüngern, wenn wir Jesus Christus kennen, dann gehören wir zu seinen Jüngern. Bei den Jüngern hat er es offenbar nicht verstanden. Und das ist das, was ich mir wünsche. Und dass wir lernen, wenn der Herr in seinem heiligen Sohn kommt, dass wir ganz fest aufpassen und sagen, ups, Herr, was ist Sache? Welcher Tisch in meinem Garten, oder in meiner Stube, oder in meinem Schlafzimmer, oder in meinem Büro, oder in meinem Keller, oder in meinem Mästrig, oder in meinem Gästezimmer, oder in meinem Kinderzimmer, willst du kehren? Und zwar nur, damit wir dankbarer und zufriedener und freudiger unterwegs sein können. Amen.